Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht, mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Wir beten. Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken wir dir für dieses Pfingstfest. Und wir danken dir zum einen für die äußeren Umstände, in denen wir leben dürfen und das in großer Dankbarkeit entgegennehmen können, was alles zu unserem Leben so gehört. Hab herzlichen Dank, dass du uns so über die Maßen reich beschenkst und uns das Leben leicht machst. Und dann wollen wir dir vor allem ganz herzlich danken, dass wir in diesen Tagen so reich beschenkt sind durch dein Wort. Danken dir, dass du uns da entgegenkommst und uns in Kopf und Herz begegnen möchtest, dass es auch in die Hände und die Füße hineingeht. Und so danken wir dir für die Texte, die wir schon miteinander betrachtet haben aus dem Galaterbrief und bitten dich jetzt auch für diesen Nachmittag noch einmal um deinen Segen. Wir sind davon überzeugt, dass du etwas uns zu sagen hast, nicht nur etwas, dass du uns das Entscheidende zu sagen hast. Und wir bitten dich, bestätige, bekräftige dein Wort. Lass es nicht leer zu dir zurückkommen, lass es durchdringen und dann auch die Frucht bringen, die dir gefällt und dir dir die Ehre gibt. Und auch an diesem Nachmittag schließen wir unser Gebet, unsere Kinder mit ein, die in diesem Haus sind. Auch in ihrem Programm, dass du sie begleitest, sie segnest und ihnen begegnest. Wir danken dir, unserem Gott, und wir ehren dich. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, es gibt einige ganz einfache Wahrheiten, Wirklichkeiten. Klar ist, wer Grassamen sät, der kann nachher nicht Weizen ernten. Das geht nicht. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Klar ist, wer nur auf den eigenen Vorteil ist, aus ist, der ist für andere keine große Hilfe. Der Apostel Paulus hat hier einen ganz einfachen, deutlichen, geistlichen Grundsatz. Wer vom Geist Gottes getrieben ist, wer dem Geist Gottes folgt, der kommt zum anderen. Der Geist Gottes sammelt immer. Der trennt nicht ab. Der Geist Gottes ist ein Geist der Einheit, der zueinander führt. Das ist schon bei Jesus deutlich. Das allererste, was er getan hat, er ruft Jünger. Jesus will nicht allein bleiben. Er will nicht als der große Solist im Israelland da auftreten, sondern er ruft sich die erste kleine Gemeinde, die Gemeinde der 12 Jünger. Das ist nicht immer leicht für ihn. Einmal sagt er, oh ihr Ungläubigen, wie lang soll ich euch noch ertragen? Ein andermal, oh ihr Kleingläubigen, mit euch ist doch nichts anzufangen. Schon Jesus erlebt das. Einer trage des anderen Last. Der Geist Gottes sammelt, ruft zusammen und hält uns in dieser Gemeinschaft. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind sag ich's einmal so, seit wir aus dem Paradies vertrieben sind, eigentlich nicht mehr gemeinschaftsfähig. Das macht der Adam vor, als Gott ihn ruft und zu ihm sagt: Adam, was hast du getan? Du hast das Gebot, das ich dir zur Bewährung gegeben habe, übertreten. Du bist weggegangen von mir, du willst mich nicht. Da sagt Adam: Halt, halt, Gott. Also bitte, du bist allmächtig und allwissend, aber das ist jetzt ganz anders gewesen. Da bist du bei mir an der falschen Adresse. Das Weib, das du mir zugesellt hast, die Eva war's. Damit ist die Gemeinschaft zerbrochen. Die Eva war's. Vorher hat er gejubelt. Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Er konnte sich kaum einkriegen. Und er gab ihr den Namen Adam, Adama, die Lebendige. Wir sind nicht mehr gemeinschaftsfähig. Das ist das, was der Geist Gottes in unserem Leben grundstürzend verwandelt. Und was wir ernten von ihm, wir finden wieder hinein in erfüllende, beglückende Gemeinschaft. Zuerst mit Gott, mit Jesus, der uns ruft: Kommet her zu mir. Der sagt: Ich will Wohnung in euch nehmen. Ich bin aufs Engste mit eurem Leben verbunden. Christen, die auf den Geist sehen, vom Geist Gottes erfüllt sind und getrieben sind, die sind kenntlich. Und zwar, ich nenne jetzt ein Dreifaches, gerade wenn es um diese Gemeinschaft miteinander geht. Sie sind kenntlich erstens an der Tragkraft. Sie sind kenntlich zweitens an der Tatkraft. Und sie sind kenntlich drittens an der Leuchtkraft. Sie sind kenntlich an der Tragkraft. In diesem Miteinander, das haben sie schon damals über die erste Gemeinde in Jerusalem gesagt, die frommen Juden in Jerusalem haben das beobachtet. Wie haben sie einander so lieb? Und das nennt Jesus als das Grundkennzeichen: Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr zu mir gehört, dass ihr das rechte Bekenntnis habt. Nee, das steht da nicht. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Wisst ihr, mit unserem Bekenntnis, Jesus ist der Kyrios, er ist der Herr, er ist der Allmächtige, er ist der einzige Retter, da stehen wir in einem vielstimmigen Chor von Bekenntnissen. Gerade heute, auf einem großen Markt der Religionen und Heilsangebote, das überzeugt die Menschen zunächst nicht. Wenn wir sagen, allein in Jesus ist das Heil. Ja, woher weißt du das? Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem indischen Guru. Das ist bei uns heute sehr verbreitet. Da habe ich viel gelernt. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit dem Buddhismus, dass man nicht alles so wichtig nimmt, dass man gelassen wird. Wir stehen heute auf einem großen Markt der religiösen Möglichkeiten. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Das Bekenntnis ohne Liebe macht fanatisch. und Fanatiker haben noch nie etwas aufgebaut. Die haben immer eingerissen. Die haben sich immer abgegrenzt. Ihr habt auf der langen Steinbacher Höhe etwas ganz Praktisches von dieser Liebe, dass ihr eine große Weite auch in der Auslegung der Schrift habt. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wie ist das heute oft schmerzend, wenn man zum Beispiel in den Leserbriefspalten von IDEA diese Kämpfe verfolgt? Das macht fanatisch. Ja, es gibt verschiedene Auslegungen, zum Beispiel, jetzt werden wir gleich fanatisch, über die Stellung der Frau in der Gemeinde. Leute, das ist ein heißes Eisen. Das ist ein heißes Eisen. Ich möchte nicht sagen, dass das nebensächlich sei, dass man das vergessen kann. Aber wer in dieser Frage mit der Liebe hingeht, der wird sehen, dass es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten gibt, wie eine Frau sich in der Gemeinde einbringt, bis hin zu dem, dass sie Zeugnis geben kann, predigen kann. Er wird auch sehen, dass das nicht richtig ist, wenn zum Beispiel das Frauenpfarramt völlig identisch ist mit dem Männerpfarramt, wenn es da überhaupt keinen Unterschied gibt. Dass wir in Liebe das miteinander anschauen, wie schnell, wie fanatisch kann man reagieren. Ich wage schon fast gar nicht mehr bei einem Vortrag, bei einer Bibelarbeit zu sagen, dass ich nicht genau weiß, wann die Entrückung stattfindet. Ich habe viele Schriften zu Hause, die mir die Brüder und Schwestern anschließend gegeben haben, wo klar und eindeutig festgelegt ist, wann die Entrückung ist. Da kann man wunderbar kämpfen, dass man da nur nicht die Entrückung verpasst. Vor lauter Kampf. Es gibt biblische Linien, da kann man direkt annehmen, das geschieht vor der großen Trübsal. Es gibt auch biblische Stellen und Linien, da könnte man die Richtung haben, es geschieht mitten in der großen Trübsal, bis hin zu dem, dass uns der Herr nach der großen Trübsal holt. Ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn diese Auseinandersetzungen anfangen, dass ich dann sage, ganz schlicht, ich weiß nicht genau, aber ich wäre dem Herr Jesus nicht böse, wenn er es vorher machen würde. Den anderen stehen lassen. In diesen Fragen, es gibt tatsächlich verschiedene Linien. Nicht in heilsgeschichtlich entscheidenden Dingen, aber in so manchem drumherum und auch mit. Dass wir das schlicht sagen, da brauchen wir uns nicht verkämpfen. Liebe. Liebe bewahrt sich im Tragen. Das Wort, das hier steht im Griechischen, heißt sogar auf Händen tragen. Das war ja alte Sitte, wenn geheiratet wurde, dann hat der Bräutigam am Abend seine Braut über die Schwelle getragen. Hoffentlich hat er eine Graziöse geheiratet, sonst wird es schwierig. Das meint das, auf den Händen tragen. Das heißt also, ich kann nur den anderen tragen, wenn ich bei ihm bin. In der Nähe, mit ihm lebe. Wir leben auch in unseren Gemeinden heute oft so nebeneinander und nicht mehr miteinander. Wir haben auch hier, Entschuldigung, wenn ich das sage, Wir haben auch hier in diesem Saal die Hühnerstallordnung. Alle sitzen auf der Stange, hintereinander. Wir Christen kennen voneinander viel, viel besser den Hinterkopf als das Gesicht. Es ist schwierig, dann miteinander in Gemeinschaft zu kommen. Ich kann zwar diese Lockenpracht bewundern, aber was da davor ist, das sehe ich ja gar nicht. Schön, dass ihr zusammen seid hier und auch immer wieder und wohl die meiste Zeit Gesicht an Gesicht gegenüber euch kennenlernt, nicht nur den Hinterkopf. Das Miteinander, in der Nähe des Anderen sein, ihn auf den Händen tragen. Ist ja das Schwierige, dass ich dem Anderen begegnen will, wirklich bei ihm sein will. Er macht mir oft Mühe. Und ich denke, ja, wenn er sich da ändern würde, dann wäre es viel leichter. Dann wäre es viel leichter. Ist oft so in unseren Beziehungen. Das beginnt schon in der Ehe. Ich habe meine Frau ja so lieb, aber wenn sie doch nicht so ordentlich wäre und mir jede Socke hinterher trägt, das nervt mich. Sie können doch ruhig ein bisschen gelassener sein, wenn sie sich ändern würde. Darum geht's nicht in dem Begegnen, sondern ich ändere mich, ich trage, ich nähere mich dir in all dem, was mir Mühe macht, in den alltäglichen Kleinigkeiten. Ich habe schon erzählt, das ist mir unvergesslich. Unsere beiden Jüngsten waren noch klein und haben miteinander gespielt und kamen immer wieder in Streit. Der Thomas ist der Kleinere, aber der ist zäh. Der Markus ist 2 Jahre älter, aber der ist so ein gutmütiger Typ. Und da haben sie mal wieder gestritten, ich weiß nicht, um ein Auto oder was. Und ich habe das gehört, das ging richtig heftig zu. Und dann kam der Markus zu mir und hat mit richtiger Wut gesagt, wenn es doch den Thomas gar nicht gäbe. Ich habe nichts gesagt. Er ist dann als Pfarrerskind selber draufgekommen, dass das nicht so recht ist, was er da gesagt hat. Dann hat er überlegt und hat gesagt, oder wenn er wenigstens ein Mädchen wäre. Dann hätte er sich behaupten können. Das denken wir manchmal vom anderen, wenn er wenigstens ein Mädchen wäre. Den anderen tragen. Eine nüchterne Wirklichkeit, auch und gerade in der christlichen Gemeinde, wir geben einander zu tragen. Das ist so. Wer anders denkt, der irrt sich. Der wird große Enttäuschungen erleben. Der wird sich sogar isolieren aus der Gemeinschaft. Wir geben einander zu tragen. Und hier hinein, da leitet uns der Geist Gottes. Da gibt er uns Tragkraft. Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird. Wichtig, was hier steht. Verfehlung. Eigentlich ein Fehltritt. Das heißt, er ist auf dem Weg der Nachfolge. Er gehört in die Gemeinde. Er gehört dazu, aber er tut einen Fehltritt. Er geht eine Abkürzung und geht nicht den Weg der Nachfolge. Es ist nicht grundsätzlich eine Grundhaltung in seinem Leben, dass er dem Bösen nachgeht. Es ist ein Fehltritt. Übereilt würde, ereilt würde, das heißt im Griechischen sogar überraschend davon betroffen wird. Er hat das gar nicht geplant. Er hat das nicht geplant. Ich Wir sind Sünder. Ja, jeder von uns. Aber ist ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied. Wir sind Gottes Kinder. Und nicht mehr die Sünde bestimmt unser Leben, die Macht des Bösen, nicht mehr der Satan ist unser Herr. Die Sünde ist nicht das, was uns prägt, sondern die Sünde übereilt uns. Sie ist nicht geplant, sondern sie ist ein Unfall. Das ist ja ein großer Unterschied, wenn ich da einen Fahrplan lese, Schnellzug von Stuttgart nach Ulm, der fährt ab 12.30 Uhr und 13.11 Uhr hat er einen Unfall bei Blochingen. Ha, da steige ich nicht ein. Ein Unfall kommt überraschend. Ja, wir sind Sünder, aber die Sünde ist nicht mehr in uns, prägt uns nicht, bestimmt uns nicht. Aber wir leben in diesem Leib, der offen ist. Und jetzt meine ich nicht nur den Körper, jetzt meine ich meine Sinne, meinen Geist, der offen ist, immer wieder versuchlich. Wir hatten im Pfarrgarten ein Blumenbeet, Rosen. Sind wunderbar gewachsen, aber natürlich auch das Unkraut. Ich war froh, dass hinterm Haus war. Und dann hat mich manchmal der Rabbel gepackt und ich bin hingegangen und habe das Unkraut rausgemacht. Das Rosenbeet lag wieder wunderbar schön da. Die Rosen konnten sich entfalten, herrlich anzuschauen. Schon nach einer Woche, da hat es da gesprießt an der Ecke und dort. Habe ich nicht sorgfältig gearbeitet? Doch, ich habe bis auf die Wurzeln das rausgerissen. Das Beet war wirklich sauber, aber drumherum ist eine Wiese. Und da fliegt der Samen. Und gerade wenn das so sauber gemacht ist, dann findet er schnell wieder Boden und wurzelt ein und treibt aus. So ist das bei uns Christen. Die Sünde kommt an uns heran in vielerlei Formen und Versuchungen und findet oft und oft wieder Wurzelboden und fängt an, in uns auszutreiben. Ja, wir sind Sünder, aber wir leben von dem, dass wir täglich um die Vergebung bitten. Herr, reinige du mich. Mir hat Luther gesagt, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinen Kopf fliegen. Aber du kannst verhindern, dass sie da ein Nest bauen. Du kannst nicht verhindern, dass gerade in unserer Zeit heute mit dieser Bilder- und Reizüberflutung, dass so viele Versuchungen an dich herankommen. Aber du kannst verhindern, dass sie dauerhaft einwurzeln. Das kannst du. Wir leben von dieser täglichen Vergebung. Dabei noch so nebenbei gesagt, die Bibel ruft viel seltener zum Kampf gegen die Sünde auf. Viel öfters zur Flucht vor der Sünde. Viel öfters. Der Kampf gegen die Sünde, der ist für uns schnell verloren oft. Aber die Flucht vor der Sünde. Da ist nun also einer in der Gemeinde, ein Bruder, eine Schwester, die geht einen Fehlweg. Wie geschieht denn das jetzt? Einer trage des anderen Last. Das Tragen geschieht zunächst einmal Auge in Auge. So sagt das Jesus. Wenn Sünde, wenn dein Bruder sündigt, dann hilf ihm wieder zurecht, Geh zu ihm und sprich mit ihm. Das ist der erste Schritt. Das ist schon der seltenste Schritt bei uns. Wer traut sich denn von uns? Wer traut sich denn? Es gibt so viel Gerede über und so wenig Reden mit. Dass ich den anderen drauf anspreche. Du, was du da tust, das ist nicht recht. Da gehst du einen Fehlweg. Das führt dich heraus aus der Jesusgemeinschaft. Tragen ist keine leichte Sache. Ist keine leichte Sache. Das erfordert Mut. Diesen Mut zum Beispiel, den der Petrus hatte und der Johannes vor dem Hohen Rat, den habt ihr gekreuzigt. Deutlicher kann man den Fehlweg, die Sünde nicht benennen. Dieses Tragen geschieht, Jesus sagt uns das, das ist diese Begegnung zunächst zwischen Zweien. Will er nicht hören, das gibt es, ist ganz nüchtern, dann nimm noch einen oder zwei mit und rede mit ihm. Will er dann noch nicht hören, dann bring's vor die Gemeinde. So geschieht dieses Tragen. Das ist Jesus so wichtig, dass er das extra seinen Jüngern so deutlich sagt. Wo in der Gemeinde Sünde da ist und wir übergehen das, da wird es sehr, sehr schwierig. Sünde muss benannt werden. Ich sage noch einmal, da gehört Mut dazu, da gehört der Geist Gottes dazu. Anders kann ich das nicht. Da waren wir in einem Gottesdienst in Papua-Neuguinea. War es auch so heiß wie jetzt, heißer und dämpfig. Ganz große, offene Bambushütte. Und da saßen die Leute dicht gedrängt und da saßen einige abgesondert. Und als es dann ans Opfer einsammeln ging, da gingen die Leute durch und haben bei jedem da Opfer eingesammelt, aber bei denen nicht. Habe ich zunächst gemeint, das sind bevorzugte Leute. Und habe den Gemeindeältesten gefragt, dann hat er gesagt, nein, nein, die stehen unter Kirchenzucht. Und deshalb sitzen sie abseits und die Strafe für sie ist, sie dürfen nicht opfern. Sind sie herausgenommen aus der Gemeinschaft. Das ist konsequent. Sie dürfen nichts beitragen, bis sie wieder dazugehören. So geschieht dieses Tragen. Sünde benennen. Zum Beispiel Lüge. Wie schnell nehmen wir das hin? Oder, das ist ja heute bis hinein in unsere Gemeinden eine Gegebenheit, längst vor der Ehe leben die beiden zusammen. Ich habe das oft erlebt beim Traugespräch. Gerade bei Leuten, die gar nicht so gläubig sind, die geben mir die gleiche Adresse an. Und dann habe ich so ganz unschuldig gefragt, Sie wohnen schon zusammen? Ja, haben sie gesagt, wir wohnen schon zusammen. Ich habe dann gesagt, Sie wissen, das ist nicht der biblische Weg so ganz. Ja, ja, haben sie gesagt, aber jetzt wollen wir heiraten. Ja, Lob, preis dem Herrn, dass sie heiraten. Aber die haben das genau gewusst. Das ist nicht der biblische Weg. Wisst ihr, manchmal bin ich zornig geworden, wenn ich dann gefragt habe, ja, und warum machen Sie denn das? Dann antwortet er, man kauft doch die Katze nicht im Sack. Ja Mensch, wenn ich das, die Braut gewesen wäre, spätestens da wäre ich aufgestanden und abgehauen. Aber so ist das. Das wird gang und gäbe, diese grundbiblischen Linien. Das führt hinein in die Ehe, wo zwei aufeinander warten, wo die Voraussetzungen gegeben sind. Er wird Vater und Mutter verlassen. Das heißt, er wird selbstständig sein. Er kann für eine Frau mitsorgen und an seiner Frau hängen. Er wird sich mit ihr untrennbar verbinden. Und dann werden die zwei ein Fleisch sein. Wer traut sich denn heute noch, das zu benennen in der Gemeinde? Aus dem erwächst viel Unglück. Viel Unglück, auch in christlichen Ehen. Die Sünde klar benennen, einer der Hauptpunkte, ich resigniere manchmal, wenn ich das so mitbekomme, Streitereien untereinander. Streitereien untereinander. Oft um Käsdreck. Kleinigkeiten. Ich habe gehört, du hast über mich gesagt und schon fängt der Streit an. Das gefährlichste Streitthema, die Streitursache in der Gemeinde, ist das Erben. Da hat sich nicht einmal der Herr Jesus herangetraut. Als da einer kam und hat gesagt, sage auch meinem Bruder, dass er gerecht teilt, hat er gesagt, wer hat mich zum Erbschlichter gesetzt? Leute, lasst die Finger weg. Aber benennen müssen wir's. Benennen müssen wir's. Den anderen tragen Ermahnung. Helfet einander wieder zurecht, ermahnet euch. Ermahnen, das heißt nicht der aufgehobene Zeigefinger, sondern eigentlich wörtlich Mut machen. Mut machen. Das ist dieses Tragen in Liebe. Den anderen nicht kaputt machen, herunterputzen, so klein machen. Sondern Mut machen, den richtigen Weg wieder zu suchen. Dieses Tragen, das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Das geht nicht so mit einem kurzen Gespräch. Dieses Tragen, das heißt, dass ich dem anderen neue Wege eröffnet, helfet ihm wieder zurecht. Im Griechischen steht hier, ein Fachwort aus der Medizin, das heißt, fügt es wieder zusammen, schient es. Nicht zerbrechen, kaputt machen, wieder zusammenwachsen lassen. So handelt die Liebe. Das ernten wir vom Geist Gottes, dass wir unsere Gemeinschaft untereinander nicht zerbrechen lassen, sondern dass wir einander tragen. Tragkraft. Das Zweite, der Geist Gottes gibt uns Tatkraft. Das wirkt er in uns. Wir haben heute Morgen gesprochen von den Früchten des Geistes. Die Tatkraft, was Jesus mit uns tun kann, was er in unserem Leben wirken kann, wie wir für andere genießbar und hilfreich werden. Ich rede jetzt nicht und die Bibel redet nicht von unserer Tatkraft, sondern man müsste genauer sagen, von der Wirkkraft des Geistes Gottes durch uns. Und das geschieht nicht zwangsweise, die Tatkraft. Monsieur, du kannst Nein sagen. Du kannst Nein sagen. Du kannst den Geist überhören. hören. Der schreit nicht, der zwingt dich nicht, der treibt dich nicht, aber er redet sehr deutlich. Kennst du das, wenn du dir kommt der andere in den Sinn und du merkst in dir ganz deutlich, es wäre dringend ein Besuch angesagt? Dann tu das. Dann tu das. Der Geist Gottes redet in dir. Du kannst sitzen bleiben und nicht hingehen. War ich früh morgens schon unterwegs. Damals war ich Mitglied unserer Landessynode in Württemberg und musste zur Sitzung. Und die fangen ziemlich früh an. Schon um 8 Uhr in Stuttgart sein. Und dann wollte ich so kurz nach 7 losfahren, dann klingelt das Telefon. Und da ist eine Frau dran und die sagt, Herr Pfarrer, ich hätte gern irgendwann mal ein Gespräch mit Ihnen. So habe ich gesagt, ja, ich bin aber gerade in Eile, ich melde mich wieder. Auf Wiedersehen. Und bin dann von meiner Wichtigkeit überzeugt, losgefahren. Und ich war noch nicht zum Ort draußen, da höre ich das in mir. Was bist du eigentlich für einer? Wenn morgens um 7 eine Frau bei dir anruft, denkt um 7 Uhr, da ruft man doch niemand an. Da muss doch was dahinter stecken und du fährst jetzt nach Stuttgart. Habe ich gedacht, ja, noch, und habe wieder Gas gegeben, aber ich bin nicht weit gekommen. Ich habe umgedreht und bin zu dieser Frau gefahren, Gott sei Lob und Dank. Es war ein ganz entscheidender Augenblick. Der Geist Gottes redet in uns. Übertön ihn nicht. Oft ist so, wenn er unseren Plänen und unseren Wünschen, unserem Willen, wenn das entgegen ist, was ich da in mir höre, dann ist der Geist. Tatkraft. Meine Augen sehen, ich sehe diese Mutter. 3 kleine Kinder, sie liebt sie natürlich alle, aber sie ist am Ende. Kinder können schrecklich anstrengend sein. Ich sehe das, aber ich sage dann halt Bedauern. Ja, es ist 3 kleine, das ist schwierig. Aber der Geist sagt mir längst, du solltest einmal Hilfe anbieten. Solltest einmal Hilfe anbieten. Tatkraft, was der Geist in uns redet, da muss man das Gehör, das geistliche Gehör einüben. Das muss man einüben. Sonst überhört man das alles. Ich bin kein großer Fan von Maria. Aber ich verehre die Maria. An einer Stelle ist sie mir unüberbietbar wichtig. Da kommt sie zu ihrem Sohn Jesus und redet mit ihm und er weist sie sogar ab, der lässt sie abblitzen. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Also da würde ich als Mutter schon sauer werden. Und jetzt geht die Maria zu den Dienern bei dieser Hochzeit in Kana und dann sagt sie ein ganz entscheidendes Wort. Was er sagt, das tut. Das ist ein klasse Maria-Wort. Lebensmotto für solche, die vom Geist Gottes getrieben sind. Was er sagt, das tut. Tatkraft, Gutes zu tun. Gutes zu tun. Im Hebräischen heißt Gutes, dass etwas wachsen kann. Bereit machen. Im Griechischen, da heißt es, gesund machen, schön machen, Gutes zu tun, dem anderen zur Entfaltung helfen. Dass seine Person, dass seine Seele, dass sein Geist, dass sein Leben sich entfaltet, auch sein geistliches Leben. Dass er glücklich wird. Gilt schon in der Ehe. Ich habe das immer wieder bei einer Traupredigt gesagt, diesen Satz, den einer mal gesagt hat, der ist völlig falsch, aber ganz arg richtig. Er hat gesagt, willst du glücklich werden, dann heirate nie. Willst du glücklich machen, dann heirate so bald wie möglich. Der Satz ist falsch, weil wenn ich in dieser Offenheit, in dieser Bewegung lebe, den anderen glücklich zu machen, das fällt auf mich zurück, da wachsen wir beide. Da wachsen wir beide. Gutes zu tun. Gut, was dem anderen neue Wege eröffnet. Gutes zu tun, das ist nicht Nothilfe, sondern das ist Gehhilfe. Gehhilfe. Gutes zu tun. Wir haben damals vor 30 Jahren angefangen, weil das so offensichtliche, augenscheinliche Not war. Diese Straßenkinder in Indien. Kinder, die keine Zukunft haben. Nicht einmal vom Äußeren her nichts zu essen haben, abgemagerte, zur Lunte gestalten. Wir haben angefangen, im kleinen Maße sie zu sammeln. Inzwischen haben wir Kinderheime für über 1500 Kinder. Immer noch ein kleiner Teil, aber ein Zeichen, Gutes zu tun. Wir haben dann bald gemerkt, das reicht nicht, dass du die Kinder sammelst im Heim, dass du sie versorgst, dass sie Unterricht bekommen. Ja, sie brauchen auch eine Ausbildung. Nicht nur Nothilfe, Gehhilfe, dass ihnen wirklich neue Wege eröffnet. Das ist etwas vom Schönsten, was ich immer wieder erlebe, wenn ich in Indien bin, wenn wir da unterwegs sind in den Dörfern, auch im Dschungel. Wie da plötzlich rattert eine Nähmaschine. Da ist eine Hütte und wir halten und wir besuchen diese junge Frau und sie strahlt und sagt, kennst du mich noch? Nein, die Inder sehen für mich alle so gleich aus. Ich kenne dich nicht mehr, aber sie sagt, ich war bei euch im Kinderheim und ihr habt mich versorgt, ihr habt mir das Nähen beigebracht und diese Maschine geschenkt. Und jetzt kann ich meine Familie miternähren. Gehhilfe, Gutes zu tun. Oder wir haben angefangen, Werkstätten aufzumachen, Ausbildungszentren. Flaschner, Automechaniker. Elektriker, Schweißer, Schreiner. Das ist glatt, jedes Mal, wenn ich dann dort bin, dann werde ich da durchgeführt und sie vermuten alle, dass ich da mich absolut gut auskenne. Und ich lege mir vorher 2-3 fachkundige Kommentare zurecht. Die lasse ich mir sagen vom Fachmann, dass ich nicht so ganz blöd dastehe. Art Gutes zu tun, dass wir Wege eröffnen, schon im Äußeren. Jetzt haben wir das gelernt. Vor 5 Jahren haben wir das erste Heim eingerichtet für Witwen. Das sind ja die Untersten in der indischen Gesellschaft. Eine Witwe, die ist eigentlich null. Wisst ihr, das sagen die anderen. Was musste in ihrem früheren Leben gesündigt haben, dass jetzt ihr Mann gestorben ist? Unbarmherzig. Wir haben die Ärmsten der Armen, diese ganz alten Witwen. Wir haben sie gesammelt und geben ihnen eine Unterkunft, haben aber gemerkt, das reicht auf die Dauer nicht. Die möchten nicht nur da sitzen. Und jetzt haben wir sie eingesetzt, wenige, ich glaube 30 Meter daneben ist das Mädchenkinderdorf. Und jetzt kommen die Witwen, die freuen sich schon drauf am Nachmittag ins Mädchenkinderdorf und dann helfen sie denen. Beim Haare waschen zum Beispiel oder beim Kleider flicken. Jetzt bekommen sie etwas zu tun und sie leben richtig auf in der Begegnung mit diesen Mädchen. Gutes zu tun, dass wir da ganz praktisch in unserem Leben als Christen im Miteinander das einüben. Wem hast du jetzt auf der Freizeit gefragt, aber wenn du zu Hause bist, wem hast du heute Gutes getan? Dass ihm neue Wege eröffnet, dass ihm hilft, dass ihn Schritte voranbringt. Tatkraft. Wichtig, dass der Apostel hier sagt, wir überlesen das oft, Gutes zu tun. Allermeist an des Glaubens Genossen. Das gilt also untereinander. Es gibt ja heute unzählige Spendenaufrufe. Man kann sich kaum davon retten. So vor Weihnachten, da stapelt sich das richtig. Was da alles kommt. Mach das dir einfach als Grundsatz. Ich möchte das ganz praktisch sagen, allermeist an des Glaubens Genossen. 1. Satz zu diesem, lass die Welt das ihre tun. Da gibt es dann im Fernsehen diese Spendenaufrufe für diese Situation und für jene. Und da wird ja kräftig gespendet. Da brauchst du nicht auch noch als Christ. Am Weltlepratag, da kommen viel zusammen. Da wird geholfen. Ich möchte das gar nicht wegdrücken. Das ist richtig so. Für die Erdbeben. Bebenopfer in Haiti, da kommen so viele Spendenaufrufe. Wisst ihr, dass das manchmal sehr schwierig ist, das Geld dann richtig einzusetzen? Als da vor 5 Jahren war es, glaube ich, dieser Tsunami im asiatischen Raum riesige Zerstörungen angerichtet hat, so viel wurde in Deutschland noch nie gespendet wie bei dieser Tsunami-Katastrophe. Aber rund die Hälfte des Geldes lagert noch auf Konten, weil die Organisationen gar nicht fähig sind, das richtig auszugeben. Gutes zu tun ist schwierig, nicht einfach. Lass die Welt das ihre tun. Deshalb Christen helfen Christen. Das ist einer unserer Grundsätze. Christen helfen Christen. Es gibt so viele christliche, diakonische und soziale, missionarische Arbeit, die brauchen unsere Unterstützung dringend. Und jetzt reduziere ich mal das Gutes tun, weil das die häufigste Form auch ist, wie wir hinaustun, dass wir spenden. Aber nicht ins Blaue hinein. Ich persönlich habe mir das zum Grundsatz gemacht. Ich spende dorthin an christliche Werke und Einrichtungen, wo ich mindestens einen der Verantwortlichen kenne. Und ihn vertrauenswürdig erlebt habe. Das muss gar kein persönliches Kennen sein. Das kann aus seinen Schriften, aus seinen Äußerungen oder wie das ist. Aber ich möchte mindestens einen kennen, Ich kenne einen der Verantwortlichen. Zweitens, ich informiere mich. Ich informiere mich. Da kam vor Jahren schon einmal ein Aufruf von einer Mission, die als noch der eiserne Vorhang war, und sie haben aufgerufen, eine Aktion zu unterstützen, wo sie mit Ballons Bibeln die Tschechei schicken. Da habe ich überlegt, also, bisschen komisch. Das schien mir nicht vertrauenswürdig. Ich habe mich dann informiert. Ja, das ist so ein Gedanke, hat einer der Verantwortlichen gesagt, wir wollen es ausprobieren. Da habe ich nichts gespendet. Ich bin informiert, ich informiere mich. Ich möchte wissen, wie die Finanzen sind, durchsichtige Finanzen. Dass mindestens einmal im Jahr im Berichtsblatt dieser Mission oder dieses Werkes darüber berichtet wird. So viel haben wir an Spenden eingenommen und für das und das und das haben wir es ausgegeben. Ist wichtig. Nicht, dass da, wie war das mit dieser Berliner sozialen Einrichtung, der fährt ein Maserati oder was? Wie? Ja, so ein 180.000 Euro Gefährt. Er muss ja schnell zu den Bedürftigen kommen. Da würde ich nichts spenden. Da gebe ich keine Mark hin. Ein ganz entscheidendes, einfaches Kriterium, das muss ersichtlich sein aus dieser Finanzabrechnung. Wie hoch ist der Verwaltungsaufwand? Also das, was das Werk für sich selber verbraucht. Wie viel, schlicht gesagt, von einem Euro kommt wirklich als Hilfe an? Als Richtwert kann man sagen, unser deutsches Gesetz erlaubt bis zu 80% Verwaltungsaufwand. Da ist man noch innerhalb des Gegebenen. Ja, da mache ich gleich ein Missionswerk auf. 80% könnt ihr für mich spenden. 20 Cent gebe ich weiter. Unser Richtwert, den wir in der AEM, in der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen haben, ist so 10 bis höchstens 15%. Wir brauchen ja Büroeinrichtungen und wir versenden und wir drucken unsere Zeitschriften. Das gehört zum Verwaltungsaufwand. Aber was drüber hinausgeht, da wäre ich sehr vorsichtig. Gutes zu tun, allermeist an des Glaubens Genossen. Wirklich zu helfen, ist nicht leicht, besonders nicht mit Geld. Das muss man sehr verantwortlich einsetzen. Ich habe mal in meinem Briefkasten einen Umschlag gefunden. Da waren, das war damals noch in der D-Mark-Zeit, 10.000 D-Mark drin. 10.000 D-Mark-Scheine. Anonym. 80% für mich, gell, Verwaltungsaufwand. Ich hole das ja raus aus dem Briefkasten. Und da lag nur ein Zettel dabei, bitte wechseln Sie dieses Geld in Segen. Wechseln Sie dieses Geld in Segen. Das ist nicht einfach. Dass aus Geld Segen wird, da braucht es den Heiligen Geist, dass er uns anleitet. Tatkraft. Und schließlich, der Heilige Geist, er gibt uns Leuchten. Kraft. Ihr werdet vom Geist das ewige Leben ernten. Auch das ist ein sehr schönes Wort im Griechischen. Ernten heißt in seiner zweiten Bedeutung zum Edelstein werden. Zum Edelstein werden. Wisst ihr, da kommt dieser Diamant, kommt aus der Erde. Der funkelt nicht, der glitzert nicht, das ist so, blasser Stein, aber wenn der dann geschliffen wird, dann entfaltet er sich. Der Apostel Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 21 etwas von diesem Geschliffenwerden, von diesem zum Edelstein werden, vom Rohdiamant zum Brillanten. Er schreibt, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib. Das will er mit uns tun. Das will er mit uns tun. Den vergehenden Leib verklärt gleich seinem verherrlichten Leib. Das ist ganz real. Die Schönheit der himmlischen Körper basierend auf unserem irdischen Körper. Es wird gesät, verweslich. Und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät in Nichtigkeit und auferstehen in Herrlichkeit. Da will Gott mit uns hin. Das ist sein Ziel. Die Bibel kennt keine, von Anfang an keine Leibfeindlichkeit. Und David betet ja noch, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Das erkennt meine Seele. Und aus diesem Wunderwerk des menschlichen Körpers mit seiner Todverfallenheit, da hat Gott etwas vor. Er wird es verherrlichen. Wir ernten vom Geist das ewige Leben. Und dann hört das auf. Dann hört das auf mit dem Tod. Die Bibel malt ja das Paradies nicht groß aus. Wenn ihr wissen wollt, wie es im Paradies ist, dann müsst ihr den Koran lesen. Da gibt es viele Suren, wo das beschrieben wird, bis hin zum herrlichen Essen, was es da gibt. Allerdings, als Frauen braucht ihr es nicht lesen, weil für euch gibt es kein Paradies. Ihr seid Dienerinnen, werdet immer wieder reingelassen. Die Bibel malt das Paradies nicht aus, aber sie zeigt das, was nicht mehr sein wird. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Krankheit. Selbst der Tod wird nicht mehr sein. Wir Christen trauen uns so wenig, von unserer unvorstellbaren herrlichen Zukunft zu reden. Ich freue mich auf den Himmel. Mit unaussprechlicher Herrlichkeit. Das heißt nicht, ich möchte jetzt gleich tot umfallen. Wir hängen am Leben. Das Leben, das irdische Leben, ist ein ganz großes Geschenk Gottes. Ein ganz großes Geschenk. Aber mit dem Apostel Paulus, wir sehnen uns. Wir sind ausgerichtet. Wir blicken gespannt darauf, daheim zu sein. Da kann man vom Hinduismus lernen. Wenn da einer verstorben ist, dann wird er auf eine Bahre gelegt, nicht zugedeckt, alles mit Blumen übersät und wird auf den Scheiterhaufen getragen. Ich habe einige hinduistische Totenverbrennungen miterlebt, keine Tränen oder Klagen gesehen. Ergriffenheit schon und Abschied, Schmerz schon, aber nicht wirkliche Trauer. Für den Hindu ist es klar, der hier verstorben ist, der wird im nächsten Leben bald wieder da sein. Das ist ihre Hoffnung. Der Tod ist nur eine Durchgangsstation in eine neue Lebenswirklichkeit. Richtig überzeugt hat mich das noch nie, dass das wirklicher Trost ist. Der Hindu glaubt an mehr als 3 Millionen Wiedergeburten. Denkt einmal, 3 Millionen Mal gehen lernen. Schon allein das ist ein schlimmer Gedanke, ständig wieder hinfallen. 3 Millionen Mal sprechen lernen. 3 Millionen Mal in die Pubertät kommen. 3 Millionen Mal sich verlieben. Einmal ist schon schwierig, gell? Und 3 Millionen Mal sterben. Aber für sie ist das die Wirklichkeit. Darf ich es abschließend so sagen? Für uns Christen. Wir denken allzu oft wie normal die Welt. Für die ist der Tod der GAU. Größter anzunehmender Unfall. Der Tod, der absolute GAU. Für Christen ist der Tod GAK. Größtes anzunehmendes Glück. Ich werde beim Herrn sein. Wir wollen es nicht verharmlosen. Für die, die zurückbleiben, ist oft bitterschwer, solch eine abgerissene Gemeinschaft zu tragen. Aber für den, der im Glauben an Jesus heimgeht, größtes anzunehmendes Glück. Unser Leben hier ist entscheidend wichtig. Es ist Saatzeit. Es ist Saatzeit. Und der Geist Gottes, der lässt aus diesem Säen, dass er in unserem Leben wirkt, Frucht wachsen in die Ewigkeit. Amen. Herr Jesus, wir beten dich an. Du hast das grundlegend verändert in unserem Leben. Wir leben nicht mehr vor uns hin. Wir leben nicht mehr mit allen Fasern für uns. Du hast uns geöffnet. Wir danken dir für das überwältigende Geschenk der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern im Glauben, jetzt auch hier. Danke für diese Tage, die wir gemeinsam leben dürfen und erleben dürfen. Du weißt, wie anfällig wir da sind, wie schnell wir wieder in unsere alten Muster zurückfallen und uns abgrenzen, so schnell beleidigt, so schnell dem anderen etwas übel nehmen. Wir öffnen uns für deinen Geist, dass er uns in diese Liebe immer mehr hineinleitet. Segne uns dazu und gestalte uns dazu, dass wir Tragkraft füreinander haben, dass wir Tatkraft miteinander haben und dass diese Leuchtkraft der Hoffnung, die du uns bist, dass die andere anstrahlt und mitnimmt. Amen.